Norbert Paulini ist ein Romanheld, der genau weiß, was er will.
Ich will eine Frau, die mich lesen lässt, die selbst nichts lieber tut, als zu lesen, die schön ist, mich aus ganzem Herzen liebt und sich viele Kinder wünscht.
Wir ahnen schon, dass Norbert Paulini in seinem Leben wohl einige Probleme haben wird, die auf sein Frauenbild und seine rigorose Liebe zum Lesen zurückzuführen sind. Zunächst aber hat der junge Mann das große Glück, sich einen seiner Lebensträume zu erfüllen, indem er das Antiquariat seiner früh verstorbenen Mutter wiedereröffnet. Wir befinden uns Mitte der 1970er Jahre in einer Villa im Dresdner Stadtteil Blasewitz und hier entsteht mitten in der DDR eine bildungsbürgerliche Parallelwelt, in der ein resoluter Mann regiert, dem man seine Macht aber keineswegs ansieht, sieht er doch aus wie ein Kirchendiener oder Museumspförtner. So skurril die Hauptfigur auch wirken mag, ein anfangs noch unbekannter Ich-Erzähler bemüht sich, den Lebensweg des Antiquars einigermaßen sachlich zu schildern. Das führt zu subtiler und manchmal auch kulturkritischer Komik, etwa wenn Norbert Paulini grundsätzlich werden darf.
Die meisten Leser verwechseln im kindischen Wahn Bücher mit Eiern und glauben, diese müssten stets frisch genossen werden.
Paulini hat höchste Ansprüche an die Bücher, die über seinen Ladentisch gehen. Am liebsten möchte er nur Meisterwerke verkaufen. Nur wenige Neuerscheinungen stehen in seinen Regalen, was die Kundschaft nicht weiter stört. Bald finden sogar Lesungen in der Villa statt. Ein junger Schauspieler trägt aus Texten vor, die zu Paulinis Kanon gehören. Ein literarischer Salon entsteht, ein Ort geistiger Freiheit. So jedenfalls sieht es Paulini, der sich selbst nach den berühmten Nietzsche-Liedern Prinz Vogelfrei nennt und der vom Publikum in den späten 80ern als Widerständler gegen die realsozialistische Obrigkeit gefeiert wird. Selbst dann noch, als er ankündigt,
er werde sich fortan als Leser allein der deutschsprachigen Literatur widmen, um sich sein Sprachgefühl rein zu bewahren.
Was von seinen Kunden und Freunden anfangs noch als Schrulle wahrgenommen wird, schlägt gegen Ende der DDR in einen handfesten Nationalismus um. Wer in Paulinis Gegenwart Fremdwörter verwendet, wird angebrüllt. Als die Mauer fällt und mit der gesellschaftlichen Funktion auch die Geschäftsgrundlage des Antiquariats verschwindet, wird der Mann noch radikaler. Im wiedervereinigten Deutschland findet er sich nicht mehr zurecht, obwohl er sich doch über das Ende der SED-Diktatur gefreut hatte. Seine Frau, die sich als Friseurin und Geschäftsfrau behaupten kann, wird als Stasi-Spitzel enttarnt, woraufhin Paulini sich scheiden lässt. Dann muss der Antiquar auch noch seine angestammte Villa verlassen, weil Alteigentümer aus dem Westen auftauchen und seine Bilanzen ohnehin nicht mehr stimmen. Der Mann kann sich in Dresden keine Mieten mehr leisten und verzieht sich in die sächsische Provinz. Er fühlt sich als eine Art Kulturflüchtling im eigenen Land, was seine Egomanie und Gehässigkeit gegenüber Fremden noch verstärkt. Die Migranten, die ins geeinte Deutschland kommen, will er verjagen, selbst wenn er einen bosnischen Flüchtling für sich schuften lässt. Die eigenen Widersprüche erkennt er nicht. Paulini sieht sich im Recht, damals wie heute.
So wie er früher dem Staat die kalte Schulter gezeigt und das Leben eines Dissidenten geführt hatte, so war er jetzt erst recht ein Dissident. Nur dass der Westen Eigensinn und Unabhängigkeit mit anderen Mitteln bestrafte.
Was als amüsante Novelle über einen eigensinnigen und weltfremden Büchermenschen begann, entwickelt sich zum Abgesang auf eine Gesellschaft, in der rechtsextremer Menschenhass sogar aus dem Geist feinsinniger Literatur entstehen kann. Damit endet aber keineswegs der Roman, sondern nur der erste Teil. Denn nun verschiebt sich die Erzählperspektive. Im Mittelpunkt steht jetzt jener Ich-Erzähler, ein Schriftsteller namens Schulze, der im Hause Paulini verkehrte und dort auch seine große Liebe Lisa kennenlernte.
Mit Lisa sah ich mich selbst und die Welt anders. Ich wunderte mich über die Leichtigkeit, die es bedeutete, eine Frau zur Seite zu haben, die wusste, wie man aufgewachsen war. Eine, die frei ist von der natürlichen Verachtung des Westens gegenüber dem Osten.
Im zweiten Romanteil ändert sich nicht nur der Blickwinkel, sondern auch der literarische Tonfall. Die Ich-Erzählung ist von weltanschaulichen Erklärungen und quälenden Selbstbefragungen geprägt. Je mehr wir aber über diesen Autor erfahren, desto weniger trauen wir ihm als Erzähler, der auch noch so ähnlich heißt wie der Schriftsteller Ingo Schulze, nur dass die Erzählerfigur mit TZ geschrieben ist. Das Namensspiel gehört zur literarischen Strategie des wendungsreichen Romans, der im besten Sinne verunsichern möchte und sehr geschickt literarische und politische Gewissheiten in Frage stellt. Ingo Schulze lässt seine Schriftstellerfigur nämlich eine Novelle über Paulini schreiben, möglicherweise genau jenen Text, der den ersten Teil in Die rechtschaffenen Mörder ausmacht. Aber kann man dem Urteil des fiktiven Autors trauen? Wie gerecht, wie einseitig wurde der Antiquar überhaupt dargestellt? Die Glaubwürdigkeit des Ich-Erzählers wird im abschließenden und wirklich überraschenden dritten Teil vollends erschüttert. Darin begibt sich die westdeutsche Lektorin des Paulini-Biografen auf literarische Spurensuche. Denn der Antiquar, der eine Veröffentlichung über sich partout verhindern will, ist plötzlich von einem Felsen gestürzt, und zwar gemeinsam mit Lisa. Und für die Lektoren stellen sich viele Fragen, doch der Autor gibt nur nebulöse Antworten.
Nicht mal der Tod der beiden hat mir die ersehnte Befreiung verschafft.
War es ein erweiterter Suizid oder doch Mord? Und in welcher Weise ist ihr Schützling Schulze darin verwickelt? Das möchte die Lektorin wissen. Sie fühlt sich vom Autor hintergangen. Der Kriminalfall, der ein Rätsel bleibt, ist auch als politische Parabel zu lesen. Und zwar über die Macht einer Erzählung, die private wie gesellschaftliche Verhältnisse oft eindimensional beschreibt. Dabei lehrt uns dieser Roman, die nahezu spiegelbildlich angelegten Differenzen zwischen Ost und West nie nur aus einer Perspektive zu bewerten. Überhaupt taugen viele tradierte Begriffe nicht, um die Widersprüchlichkeit der Menschen zu erfassen. Rechtschaffenheit etwa, so das altertümliche Wort im Titel des Romans, war und ist kein Hinderungsgrund, schlimme Dinge zu denken oder zu tun. Das in vielerlei Hinsicht überzeugende Buch beginnt als biografische Recherche mit viel Lokalkolorit und parodistischen Passagen über die Kulturszene in der DDR. Es handelt sich aber weniger um einen Erinnerungsroman, sondern vielmehr um ein raffiniertes Spiegellabyrinth, dessen Ausgang aus guten Gründen nicht leicht zu finden ist. Wir sollen möglichst lange herumirren in diesem Text. Wir sollen uns wiedererkennen und uns fragen, inwieweit unsere Meinungen, Urteile und Ressentiments irgendetwas zur Aufklärung beitragen oder doch nur die alten Klischees wiederholen. Ingo Schulze erzählt dabei nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern setzt auch das eigene literarische Schreiben auf die Anklagebank. Das überzeugt, weil der Roman einlöst, was er verspricht, nämlich eine wirklich überraschende Lektüre.